Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 14. Dezember 2008, 3. Advent. Das Thema lautet Weihnachten in der Wüste, spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Ja, es ist Dezember und ein betagtes Ehepaar und ein etwa 40-jähriger Mann. Das ist vielleicht alles in jeder Hinsicht übertrieben, aber sei es mal dahingestellt. Sitzen auf der Terrasse einer schönen Villa. Stellt euch das etwas mediterrane vor. Eines prächtigen Landbesitzes bei einem Becher Wein.
In der Jahreszeit überkommt es mich immer wieder. Es mögen auf den Tag 10 Jahre sein, als ein Bote vom Königshof das Päckchen brachte.
Was für ein Päckchen?
Es enthielt einen Mantel, einen Gürtel, Schuhe und einen Brief.
Das Schreiben enthielt die Todesnachricht unseres Sohnes. Er sei eine Treppe hinabgestürzt und so zu Tode gekommen.
Uns war klar, dass das nicht stimmte. Sie haben ihn umgebracht. Die Leute hörten auf ihn und er war in seinen Äußerungen dem Königshaus unbequem.
Wie hat das Ganze eigentlich begonnen? Ich war ja mit ihm am Gymnasium und wir alle beneideten ihn wegen seines Wissens, seiner Klugheit und aristokratischen Herkunft. Mut und ein ungeheurer Gerechtigkeitssinn zeichneten ihn aus.
Es begann mit 13. An seiner Bar Mitzwa reichte ihm der Rabbi die Schrift. Er sollte Kapitel 40 aus dem Propheten Jesaja lesen. Ich dachte, ein flaches Wort. Doch ihm wurde gleich der Anfang zur Berufung. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg.
Ich hatte von jeher das Gefühl, er ist kein gewöhnliches Kind.
Aber dieses ernste Fragen, wie wir uns auf die Ankunft Gottes in der Welt recht vorbereiten, das fing mit seiner Bar Mitzwa an. Immer wieder fing er von der Wüste an. Ich versuchte ihm mit meiner ganzen priesterlichen Autorität zu zeigen, man darf die Bibel nicht so wörtlich nehmen. Die Wüste spielte in der Frühzeit unseres Volkes eine Rolle. Heute haben wir schöne Gotteshäuser. Aber er ließ nicht locker. Gott will in der Wüste bei uns ankommen, sagte er immer.
Nach der Schulzeit hatten wir uns aus den Augen verloren.
Unser Sohn ersann eine regelrechte Wüstentheologie.
Was meinst du damit?
Er behauptete, in der Wüstenzeit sei die eigentliche Heilszeit für unser Volk gewesen. In der Wüste erfuhr es, wer Gott wirklich ist. Heute sehe ich es auch so. Die Wüste war eine Zeit extremster Existenzgefährdung. Aber zugleich war sie der Ort, wo unser Volk Gottes Fürsorge in einer Intensität erlebte, wie später nie wieder. Es war die Zeit, wo sich Verheißungen bewahrheiteten, wenn es heißt, der Herr wird für euch streiten. In der Wüstenzeit gewann unser Volk eine Vorstellung, dass Gott uns auf zweierlei Weise am Leben erhalten kann. Auf dem Weg natürlicher Segnungen, indem er unserer Arbeit Erfolg schenkt und uns durch die Natur versorgt. Der zweite Weg ist der der Rettung in der Wüste, da wo nichts mehr wächst und keine eigene Existenzsicherung möglich war, griff Gott als Retter ein. Und unser Sohn meinte, wer diese zweite Weise nicht kennt, der kennt Gott nicht wirklich.
Er sagte, glaube, die Wüstenzeit ist die Heilszeit.
Er machte es daran fest, dass er sagte, mit steigendem Wohlstand entfremdete sich unser Volk von Gott. Seine Gebote wurden zur Last, in der Sattheit vergaßen sie, woher der Segen kam. Und indem sich das Volk alles herausnahm, verlor es alles. Exil und Heimatlosigkeit folgten auf einen Lebensstil, bei dem sich das Volk von Gott abwandte. In diesem Niedergang Israels sahen die Propheten Gott am Wort, am Werk. Durch die Not hörten sie Gott sagen, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. So wurde die Wüste für Israel zum Symbol dafür, nichts ist das Volk aus sich selbst. Alles Leben ist Leben aus Gottes Gnade. Die Wüste als Ort der äußersten Existenzgefährdung ist der Ort, wo Gott bei uns ankommt als der, der für uns sein will, Retter und Heiland.
Und darum sagte er, glaube, die Wüste ist die Heilszeit. Anfänglich war das ja interessant. Er studierte die Schrift. Du warst stolz auf ihn, dass er dir nacheiferte. Viele sahen ihn schon als Hohepriester in Amt und Würden.
Aber dann tat er einen Schritt, den ich nur schwer akzeptieren konnte. Er erklärte, er gehe selbst in die Wüste, um sich auf Gottes Ankunft in dieser Welt vorzubereiten. Und wieder war es das Prophetenwort, das ihn dazu trieb. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. In meinen Fußstapfen hätte er es leicht gehabt. Der Weg zu Macht und Einfluss war gespurt. Ich versuchte ihm zu zeigen, du kannst doch auch in der Kirche Gott dienen. Aber er behauptete, nur die Erfahrung der Wüste mache einen Menschen für Gottes Ankunft in der Welt frei. Denn in der Wüste sei kein Platz für die Götzen, Reichtum, Macht, Karriere, Ruhm. In der Wüste sei alles verdanktes Leben. Jede Frucht, jeder Brunnen, jeder Tag. In der Wüste würde der Mensch demütig. Und er fragte mich ganz direkt, du bist Priester und willst die Bibel verstehen ohne Wüste? Wer will Abrahams Glaube verstehen ohne Wüste? Wer will Mose, Volk oder Propheten verstehen ohne Wüste? Wer will Gott verstehen ohne die Erfahrung der Wüste? Einzig die Wüste sei es, die der Botschaft der Schrift ihre Tiefe gebe. Lebenstiefe, Blut, Farbe. In der Wüste zeige Gott uns sein eigentliches Gesicht als unser Retter und Heiland. Und darum, begreife, ohne die Erfahrung der Wüste verstehst du Gott nicht.
Und so begann er, etwa eine halbe Tagesreise von hier, wo der Jordan ins Salzmeer fließt, sein Einsiedlerleben. Erstaunlicherweise fand er großen Zulauf. Die Leute kamen überall her, um ihn predigen zu hören. Für sie war er ein Heiliger. Sie erbaten seinen Rat und sagten, sie seien durch ihn Gott persönlich begegnet.
Die Menschen kamen aus der Wüste verwandelt zurück. Als Zeichen ihres neuen Lebens taufte er sie im Jordan. bevor er sie in ihre Welt zurücksandte.
Dort fing auch die Freundschaft mit Jesus von Nazareth an. Die beiden waren totale Gegensätze. Unser Sohn, Aristokrat mit einer vorzüglichen Bildung. Jesus war Proletariersohn. Alles, was er wusste, hatte er sich als Autodidakt angeeignet.
Und doch waren beide in ihrer Einstellung so eins, dass sie Zwillinge hätten sein können. Jesus besuchte ihn und war von dem, was er sagte, ganz angetan. Die Begegnung wurde für Jesus zu einer ganz tiefen Erfahrung. Auch er wurde bei der Taufe verwandelt. Es tat sich der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen.
Damals ging auch Jesus in die Wüste, um Gott als den zu erleben, der er für uns sein möchte. Retter, Heiland, Versorger. Und auch er erfuhr dort, Gott gibt mir, was ich brauche, um leben zu können.
Von da an ging Jesus regelmäßig in die Wüste.
Aber dann wurde unser Sohn wegen seiner kritischen Äußerungen verhaftet.
Durch diese Vorgänge wurde mir vollends klar, wie fragwürdig unsere Frömmigkeit war. Eigentlich wusste ich es. Ich hatte gedacht, er müsse auch Priester werden, aber je mehr ich mich mit seinen Ansichten beschäftigte, merkte ich, wie sehr ich mich daran gewöhnt hatte, auf zwei Schultern Wasser zu tragen. Der Gott unserer Väter, der Stiftshütte und Wüste, war nicht mehr der Gott, den wir in unseren Gottesdiensten suchten. Gottesdienst, Religion und Kirche waren Traditionen, die alles durften, nur nicht unser Streben stören, mit dem modernen Zeitgeist Schritt halten zu wollen. In Wirklichkeit war uns der Gott unserer Väter lästig.
Als sie ihn umgebracht hatten, suchten wir Jesus auf. Seine Jünger sagten, er habe mit ihm im Gefängnis noch Kontakt gehabt.
Wie war denn Jesus?
Jesus war ganz besonders. Durch ihn orientierten wir uns im Alter noch einmal ganz neu. Wir schlossen uns dieser geistlichen Erneuerungsbewegung an.
Und dann haben sie auch Jesus umgebracht. Die Leute finden immer eine Ausrede, dass sie Gottes Boten nicht ernst nehmen müssen. Ist es nicht so? Unser Sohn Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie, er ist besessen. Jesus ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer?
Unser Sohn ist Jesus vorausgegangen in den Tod, und es wurde uns immer klarer, er war sein Vorbote, sein Vorläufer. Unser Sohn hat einmal gesagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommen wird, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
Dieses Feuer des Heiligen Geistes spürten wir plötzlich in uns. Jetzt waren wir sicher. Jesus ist Gottes Retter. Du bist so still.
Du siehst nicht gut aus. Du mutest dir zu viel zu.
Ich bin müde und leer. So hetzig von Termin zu Termin. Mich plagen verschiedene Dinge, die ich einfach nicht loswerde. Ich habe dafür viel gebetet. Aber alles Beten hilft nicht.
Möchtest du darüber sprechen?
Es ist, wie wenn der Teufel seine Finger im Spiel hätte. Alles scheint wie vernagelt. Keine Freude mehr, die vielen Termine, die Leute erwarten etwas und ich bin innerlich wie gelähmt. Wie schön wäre es, wenn Jesus noch unter uns wäre Oder wenn ich euren Sohn draußen in der Wüste aufsuchen könnte. Sie könnte ich fragen, wozu das alles gut sein soll, was ich gerade durchmache. Warum bin ich in diesem Loch?
Aber warum gehst du nicht 2 Tage hinaus in die Wüste? Tu, als sei er da und frage ihn, warum alles so ist. Vielleicht ist einfach zu viel los, als dass du im Tagesgeschäft offen sein kannst für Gott.
Ab und zu müssen wir etwas tun, dass Gott bei uns ankommen kann. Geh morgen früh, deine Sachen lässt du hier, es wird dir gut tun. Glaube, die Wüste befreit zu neuem Gottvertrauen.
Lass uns einstimmen in das Lied 154. Wir singen jetzt die Strophen 1 und 2. Die Nacht ist vorgedrungen.
Einige Tage später.
Hast du draußen gehört?
Es brauchte lange, bis ich die vielen Gedanken loslassen konnte. Ständig hatte ich das Gefühl, ich könne mir die Zeit nicht nehmen und sie würde mir hinterher fehlen. Doch mit jedem Schritt in die Wüste bekam ich Abstand. Dort draußen trat das eben noch so Wichtige ganz in den Hintergrund. Und plötzlich begann die Einöde zu mir zu sprechen. Die Wüste um mich wurde zum Spiegelbild meiner Seele. Leer, einsam, durstig, beziehungslos. Das war ich nicht nur hier draußen, sondern auch im Herzen. Ich dachte über mich selber nach und über das Wort. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Aber was will Gott in der Wüste meines Herzens? Oder sollte Gott in meine Wüste kommen wollen? Sollte dieses Wort eine Aufforderung sein, Gott in meine persönliche Ohnmacht kommen zu lassen? Die Stille machte mich bereiter, Gedanken zuzulassen, die ich sonst schnell von mir schob. Und mit jedem Gedanken wurde ich offener, Gott ein wenig mehr in meine Wüste hereinzulassen. Ich konnte es, weil in mir immer wieder eine Gewissheit wuchs. Gott ist in dieser schwierigen Phase bei mir. Wisst ihr, ich hörte den Leitsatz eures Sohnes als ein Wort Gottes ganz persönlich zu mir gesprochen. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Ganz deutlich hörte ich Gott zu mir sagen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Dir geht es wieder besser.
Ja, ich hatte bei all dem Schweren der letzten Zeit das Vertrauen verloren, dass Gott bei mir ist.
Unser Sohn sagte immer, das Wunder der Wüste sei nicht, dass man sie überwinde oder eine Oase erreiche, wo man unbeschwert leben könne. Das Wunder der Wüste sei das neu entstehende Gottvertrauen. Gott lässt uns nicht umkommen, sondern sorgt für uns.
Die Wüste befreit zu neuem Gottvertrauen. Das habe ich erlebt. Und darum bin ich guten Muts in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
Amen.
Gott.
Ob ihr innerlich dabei sein konntet bei diesem Gespräch zwischen Elisabeth, Zacharias und Paulus. Elisabeth und Zacharias sind die Eltern von Johannes dem Täufer. Am dritten Advent erinnern wir uns an den Vorläufer Jesu, an diesen Johannes den Täufer. Johannes der Täufer hat zeichenhaft, symbolisch in der Wüste gelebt. Er hat in der Wüste gelebt, um andere Menschen aufzufordern, in eurer Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Heute ist der dritte Gottesdienst in unserer Predigtreihe Weihnachten in der Enhuber. Und das Thema heute heißt Weihnachten in der Wüste oder Weihnachten in der Wüste. Für die Bibel ist die Wüste mehr als ein Begriff aus der Geografie oder der Frühgeschichte Israels. In der Bibel ist Wüste zum Symbol geworden für die Durststrecken unseres Lebens. Und Wüste steht für alle geistlich-spirituellen Erfahrungen von Gläubigen in Lebenskrisen. Die Wüste, meine Wüste, befreit zu neuem Gottvertrauen. Ohne die Erfahrungen der Wüste verstehe ich Gott nicht. Die Wüste ist im Grunde genommen die Heilszeit, weil ich nur in dieser äußersten Not ein wirkliches Gespür für Gottes Liebe und Gnade erfahre, so wie der Apostel Paulus in einer ganz schwierigen Durststrecke seines Lebens, als er plötzlich merkte, dort, wo all meine Kraft aus ist, da erlebe und erfahre ich erst die ganze Stärke, die Gott hat. Vielleicht ist dir so im darüber Nachdenken auch klar geworden, wo Gott bei dir in dieser Advents- und Vorweihnachtszeit ankommen möchte. Vielleicht hast du in den drei Personen, Zacharias, Elisabeth oder Paulus, etwas von dir oder deinen Situationen, auch deinen Durststrecken erlebt. Wenn du innerlich dabei warst, dann hat die Stimme aus dem Jesaja-Buch auch ganz persönlich zu dir gesprochen. In der Wüste bereite dem Herrn den Weg. Diese Stimme ist Gottes Stimme, sein Geist. Ihm wollen wir uns öffnen, wenn wir jetzt miteinander beten. Barmherziger und treuer Gott, danke, dass du uns nicht nur unser Leben gibst, sondern dass du uns auch unser Leben erhältst. Und gerade dort, wo es uns nicht einfach von der Hand geht, wo wir Durststrecken durchzustehen haben. Herr, hab Dank, dass du uns nachgehst, auch in die Wüsten und Sackgassen unseres Lebens. Und hab Dank, dass du uns verheißt, dort uns nahe zu sein. Herr, hab Dank für dein Wort, das uns in diesen schwierigen Zeiten zum Licht wird. Und hab Dank für deinen Sohn Jesus Christus, der uns das deutlich und klar verstehen hat lassen. Ja, vielleicht sind heute Morgen Leute da, die sich in eine Wüste gestellt vorkommen. Herr, mach sie bereit, den Gedanken zuzulassen, dass hinter all dem Notvollen, hinter all dem Schrecklichen, hinter all dem Unverständlichen, vielleicht auch hinter Menschen, die sie nicht verstehen können oder die sie als feindlich empfinden, was wäre, wenn du dahinter stehst. Herr, öffne sie für das, was du ihnen über sich selber sagen möchtest. Herr, schenk Gehorsam, dir zu folgen auf einem Weg, der aus diesen Sackgassen herausführt. Herr, manche empfinden in dieser Vorweihnachtszeit auch sehr viel Fragwürdigkeit, sehr viel Hohlheit, sehr vieles, das nicht echt ist. Herr, lass sie nicht daran hängen bleiben, sondern durchdringen zur wahren Weihnachtsfreude. Schenk, dass sie die Einladungen zur Besinnung und zur Andacht annehmen. Herr, und manchen bist du vielleicht im Lauf dieses jetzt langsam zu Ende gehenden Jahres fremd geworden. Manche haben vielleicht auch das Gefühl, dass sie dich selbst noch gar nicht richtig kennengelernt haben. Herr, dann möchte ich dich bitten, schenk ihnen den Mut, es einfach einmal auszuprobieren, Wege des Glaubens zu gehen. Herr, ich möchte dich bitten für uns alle, erfüll du uns mit deinem Heiligen Geist, der uns einen guten Weg zeigt. Schenk uns, dir zu vertrauen. Amen.